Herzlich willkommen beim Lebenswege-Podcast. Der Podcast, der dich in beruflichen Veränderungssituationen ermutigt und inspiriert. Mein Name ist Andrea Dominik und ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich, heute Michelle Mohorn bei mir im Podcast begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Andrea.
Michelle, du bist ja mit euren Familienunternehmen groß geworden. Wie war das für dich?
Naja, 1985 ist das Unternehmen gegründet worden und ich bin 1980 geboren. Also 5 Jahre hatte ich ohne Aquapol und dann war eigentlich die Firma schon ein sehr großes Thema. Also das war so die Gründungsphase. Mein Papa hat viel gearbeitet, viel geforscht und die Mama dann das Unternehmen im Hintergrund organisatorisch aufgebaut. Und dann sind wir von Wien nach Reichenau übersiedelt. Also da war schon viel Action in meiner Kindheit, ja.
Hat dich das eher ermutigt oder eher abgeschreckt, diese Phase zu sehen, dass man sagt, nachher, würde Unternehmerin werden oder würde einsteigen oder eher, okay, ich sehe, wie viel Arbeit das ist, vielleicht mache ich doch lieber was anderes?
Also ich hätte es mir nie vorstellen können, nie. Also es hat mir eher genervt, weil es war halt so im Vergleich zu anderen Familien und Freunden, die ich so gehabt habe, sind auf Urlaub gefahren, haben in einem normalen Haus gewohnt. Meine Eltern haben sich gleich ein Schloss gekauft und das dann auch saniert. Also es war irgendwie keine normale Kindheit, würde ich, also aus heutiger Sicht oder damals auch so. Da geht es eigentlich nur um Arbeit, um Haus. Wir haben, wie gesagt, wenig Zeit gehabt so richtig für ein richtiges Familienleben. Ich habe ja 2 Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Ja. Also hätte ich mir nie gedacht, dass ich jemals bei Aquapol so richtig arbeite und das einmal übernehmen werde. Das war bis 2015 überhaupt kein Thema, ja. Ich habe schon mitgearbeitet, weißt du, so Postaussendungen, was wir früher gemacht haben, so Kuverts etikettieren und was man halt so gemacht hat damals.
Ich kann mich erinnern, ich bin Anfang der 80er Jahre groß geworden. Und von deinen Eltern hat es auch keinen Druck gegeben, dass du das einmal übernommen hast?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht, nein.
Und wie hast du dir dann entschieden, was du machen möchtest?
Naja, das hat sich irgendwie ergeben, sagen wir mal so, das war so 2015, da war die Firma ein bisschen in einer Schieflage und mein Papa hat halt gebeten, ob ich ihm helfen kann und ich war zu der Zeit bei einer Baufirma im Hochbau beschäftigt in Wien und das war halt auch schon irgendwie so eine Phase, wo ich mir dachte, ich bin dort fertig, ich habe dort irgendwie keinen Auftrag mehr oder das war so ein Gefühl, da komme ich nicht weiter. Ja, es war so ein bisschen die Stimmung, so ein bisschen nicht mehr so, wie es einmal war und ich habe mir dann gedacht, naja, probieren, ja. Ich habe dann gesagt, du Papa, ja, ich schaue mir das gern an, unter 3 Voraussetzungen. Erstens, dass ich das Gefühl habe, dass das Produkt funktioniert und dass das alles passt, also jetzt vom Technischen her. Dann, dass wir nicht streiten dürfen, also dass wir jetzt keinen Familienstreit haben, weil das war schon auch immer ein Thema so damals. Meine Eltern haben sehr viel gestritten und immer Firma diskutiert. Und das Vierte war halt, dass ich sage, das taugt mir, ja. Also das Dritte, ich fühle mich wohl und ich sehe für mich da eine Zukunft. Und so bin ich dann relativ entspannt in diese Phase mal hineingegangen, ohne dass ich einen Druck gehabt habe. Ich habe damals auch einen sehr lieben Chef gehabt, der zu mir gesagt hat, wenn es mir nicht gefällt, kann ich zurückgehen. Also das war dann auch so ein Backup, dass ich mir dachte, mir wurscht, was kann passieren, ne? Einfach einmal losstarten.
Und habt ihr Regeln aufgestellt, zum Beispiel für das Streiten, wie ihr das, die Kommunikation macht, oder hast du das einfach auf die zukommen lassen?
Nein, wir haben es schon, also wir haben jetzt keine Regeln gehabt. Und wir haben auch schon unsere Auseinandersetzungen gehabt, aber es war halt im erträglichen Ausmaß, sagen wir mal so. Es ist jetzt auch besser, weil er ist ja nicht mehr im Büro. Also unser Büro ist ja in Reichenau, er ist jetzt wieder nach Wien übersiedelt, fix. Also diese räumliche Distanz war schon gut, ja.
Ich stelle mir das auch gar nicht so einfach vor. Ich frage das oft, wenn Familienunternehmen sind und jemand das aufgebaut hat und man dann als Zweiter kommt, dieser Loslassprozess ja. Von der ersten Generation und dann das dann wirklich übernehmen. Wie war das bei euch?
Puh, also es war ein Kampf. Also die erste Zeit hat man schon gemerkt, er hat viel aufgebaut, ja. Also es ist so, heute, wir sind noch, eigentlich noch nicht ganz fertig mit der Übergabe. Es ist ja nach wie vor einiges noch offen zum Übergeben. Vor allem dieses Schulungsthema und das Know-how. Natürlich komme dann ich aus einem Konzern in einen Familienbetrieb. Ich habe ganz andere Ansichten noch gehabt, ja. Und auch das Büro, es war halt alles so klein und so irgendwie so veraltet, irgendwie so verstaubt. Und ich komme aus einem ganz modernen Neubaubüro, weil wir damals beim Bilfinger ein komplett neues Büro gehabt. Es war alles so anders. Und egal, was ich gesagt habe, war halt immer so, ja, man soll das nicht ändern, wenn das funktioniert. Oder der hat das eben so aufgebaut, so dass es funktioniert. Und ich habe aber gleichzeitig gesagt, naja, so funktioniert es aber nimmer und man muss es ja weiterentwickeln. Ja, und das war dann schon, irgendwann hat er dann, glaube ich, auch resigniert. Er hat dann gesehen, es ist eh nicht so schlecht. Und dann ist er in der Hinsicht ruhiger worden, ja. Aber ja.
Welche Dinge vom Konzern hast du mitgenommen, die du einfließen hast lassen in deine Tätigkeit jetzt?
Nein, es war mehr dieses Strukturierte. Es ist irgendwie im Vergleich zu der Firma, was wir jetzt haben, wie so ein Kindergeburtstag gewesen. Also, weil wir haben ja Hochbauprojekte entwickelt und gebaut und ich war im Controlling. Also, da war, und jetzt tun wir Mauern entfeuchten. Wir machen halt einen kleinen Teil. Also, das war die Struktur aufbauen und so, das habe ich schön übernehmen können und das ganze Kaufmännische auch, das Controlling, ich habe sehr viel Controlling gemacht, also eher aus der Ecke. Was für mich ganz neu war, war Marketing, Vertrieb, Technik, Personalführung. Also das waren dann so Bereiche, in die ich erst hineinwachsen müssen. Also das war alles so Learning by Doing. Habe sicher auch viel falsch gemacht, ja, aber ja.
Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube, in der Führung lernt man wirklich am meisten durch Dinge, die man falsch macht. Und das ist dann plakativ, merkt man dann, was Druck kommt.
Ja.
Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da ist mir was passiert, das würde ich heute nicht mehr so machen und das würde ich anders angehen?
Ich würde sagen, es ist heute noch so. Es ist so, wo ich sage, da habe ich eine riesen Schwachstelle. Ich bin extrem gutmütig. Also extrem auch sehr fürsorglich, auch für mein Team. Also das ist was, wo ich mir dann manchmal schon denke, ich müsste ein bisschen härter sein, ja. Oder ich weiß noch, dass wir so einen angestellten Vertriebsmitarbeiter damals gehabt haben und ich habe ja null Ahnung gehabt vom Vertrieb, also überhaupt nicht. Und bin dann halt irgendwie auch draufgekommen, dass der die Zeiterfassung nicht so korrekt macht und da habe ich mir dann schon gedacht, eigentlich ein Wahnsinn. Also da muss man wirklich anders sein, ja. Das ist, man schlüpft so von einer Mitarbeiterrolle plötzlich in die Rolle, wo du selber dann härter sein musst, ja. Also das ist schon, ja, und da, das fällt mir schon schwer. Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen leichter, aber es ist sicher ein Thema bei mir persönlich, ja, dass ich da nicht so durchgreifen kann. Da ist mein Papa halt das komplette Gegenteil gewesen, ne? Also,
Was von dem Vater? Jeder hat ja seine Führungsstile und überhaupt, wie man das Unternehmen auch leitet. Was von ihm würdest du dir gern abschauen und was hast du dir abgeschaut?
naja, was würde ich mir abschauen? Also er hat enorme Power. Also er hat wahnsinnig viel Energie und er ist jetzt 71 und man hat das Gefühl, er hat sich überhaupt nicht verändert. Also er ist so voller Tatendrang und ja, das wünsche ich mir auch, dass ich in dem Alter dann auch noch so agil bin und so viel Kraft habe wie er. Was wir sicher gemeinsam haben, ist das Visionäre, also auch diese Vision. Jetzt nicht nur für das Unternehmen, sondern auch so für diese freie Energietechnologie, dass wir da wirklich auch einen Durchbruch schaffen. Ich weiß nicht, ob ich mal was abgeschaut habe von ihm. Ja, was ich mir wünschen würde, ist mehr nach außen gehen. Also das ist das, was er halt wirklich kann. Er hat keine Scheu vor Menschen, sage ich jetzt einmal, oder auf Menschen zuzugehen. Und ich brauche da irgendwie so immer so eine Aufwärmphase. Das ist bei mir halt ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. Meine Mama hat immer gesagt, im Kindergarten, also das war scheinbar als Kind, war ich schon so, die Kinder sind alle irgendwie so aufeinander zugegangen und ich habe immer am Rand geschaut und beobachtet und habe einmal die Kinder so analysiert. Und wenn mir dann einer gefallen hat, dann habe ich erst so das Gespräch gesucht. Also ich bin jetzt nicht so die gleich frontal drauf losgeht, Und das kann mein Papa natürlich super. Also wenn wir wohin gehen, der quatscht dann jeden an und da denke ich mir immer, wie macht er das, ja? Es ist schon, ja.
Die Kunst ist, glaube ich, seinen eigenen Weg zu finden,
Ja.
weil man ja anders ist und dann gibt es verschiedene Arten, in die Sichtbarkeit zu kommen. Wichtig ist, seinen eigenen Weg zu finden.
Ich meine, kopieren will ich ihn eh nicht, weil für das ist er zu speziell und ich auch auf meine Art und Weise, aber ja.
Du hast schon die freie Energie angesprochen. Das ist natürlich ein Thema, das kontrovers ist, oder?
Ja, sehr, sehr.
Wie gehst du da mit Kritik um? Weil das, wenn man im Netz schaut, gibt es natürlich gleich Kritik.
Ah, das war eine harte Schule. Also das war wahrscheinlich mein größtes Learning in der Firma, weil ich lange Zeit mit sowas überhaupt nicht konfrontiert war, auch mit Kritik gegenüber Aquapol, weil wir ja mit unserem Unternehmen weltweit wahrscheinlich das erste und einzige jetzt noch sind, die mit freier Energie arbeitet, also jetzt nicht zur Stromerzeugung, sondern eben Mauern entfeuchtet. Und ich bin in einer Phase, sagen wir mal, ins Unternehmen gekommen, wo das ziemlich heftig war und Verkäufer natürlich auch Probleme schon gehabt haben, das Produkt zu verkaufen. Es war halt extrem viel Gegenwind und ich habe das nicht glauben können. Also für mich war das wirklich Neuland. Und mein Papa hat zu mir gesagt, also vergiss es, tu dich nicht rechtfertigen. Die sind gar nicht daran interessiert, das Ganze zu verstehen. Ja, und so bin ich auch in meine erste Attacke gerutscht, also wo ich dann persönlich involviert war und habe dann noch einmal ein bisschen den Journalismus verstanden, wie die arbeiten, ja, also dass die schon ein Drehbuch haben und so weiter. Und da habe ich lange Zeit gekämpft mit mir persönlich, weil ich halt immer geglaubt habe, dass das nicht sein kann. Also die Menschen, die dahinter stehen, also die Journalisten zum Beispiel müssen sich ja interessieren für das oder die müssen ja auch die andere Seite hören. Das war aber nicht so. Und das hat mich sicher 2 Jahre meines Lebens gekostet, das zu akzeptieren, ja. Und mein Papa ist halt so ein Typ, der sagt, wir müssen beweisen, dass es funktioniert, eher so in die Schiene, ich will jetzt Recht haben. Und ich habe aber gesehen, anhand von seinem Verhalten, wie anstrengend das ist, ja. Weil du kannst ja Kritiker haben, aber ich habe dann gelernt zu unterscheiden, ist es jetzt echt? Weil die fragen ja dann eh. Die sind dann, wie geht das? Wie funktioniert das? Und dann gibt es welche, die wollen ich halt wirklich niedermachen, sagen wir mal so, ja. Oder die sind gar nicht interessiert an einer Aufklärung. Und heute ist es so, dass ich, wenn Kritik kommt, ja, ich lasse irgendwie im Raum stehen. Also ich denkt man, es ist so, natürlich kann man Informationen schicken, für Aufklärung sorgen. Das war halt dann so auch mein Weg, einfach transparenter zu sein, noch transparenter, als es mein Papa dann schon war. Aber du hast immer Leute, die das kritisieren. Und freie Energie ist genau das Gleiche, ja.
Und was war der Kritikpunkt, dass das Betrug ist?
Naja, das ist physikalisch, also der Hauptpunkt ist, dass das physikalisch nicht erklärbar ist. Also ist die Schulphysik sagt, dass wir installieren ein Gerät, das Mauern entfeuchtet, aber keinen Strom braucht. Und ein Gerät kann nicht funktionieren, wenn es keinen Strom braucht. Also das war dann so schulphysikalisch. Und die freie Energie gibt es ja auch in dem Sinn nicht. Ja, ist ja auch nicht, also nicht erklärbar. Obwohl Nikola Tesla ja da schon viel gemacht hat und Patente angemeldet hat und so weiter. Aber das war ein Kritikpunkt, ja. Also ein sehr großer. Und ist es auch heute noch.
Und was war das, was du da von Journalisten gewünscht hast? Und wie waren die überhaupt involviert in dem Thema?
Naja, also wie gesagt, diese erste Attacke erlebt habe, war das so, dass das war so ein Fernsehsender, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, die haben halt so bei einem Interessenten gedreht. Also wir haben damals eine Anfrage bekommen und das war eine Fake-Anfrage und die haben uns halt kommen lassen. Das war so kostenlose, also der Kunde hat nicht einmal zahlen müssen, Beratungstermin vor Ort, um festzustellen, wo die Feuchtigkeit herkommt, also eine normale Feuchtigkeitsanalyse. Und dann ist halt das Kamerateam aufgetaucht, ne? Und haben halt der Fachberaterin so ziemlich blöde Fragen gestellt, ja, also so schon so in die Ecke getrieben, dass wir halt so Betrüger sind und warum wir so ein Produkt überhaupt verkaufen. Und dann kommt ja, das ist ja diese, das nennt sich ja diese journalistische Sorgfaltspflicht, da kommt ja dann dieses Schreiben, wo man halt noch die Möglichkeit hat, Stellung zu beziehen oder das zu beantworten. Und das habe ich damals, ich glaube, in einem 100-seitigen Dokument ganz ausführlich, weil ich halt geglaubt habe, dass das alles ernst gemeint ist, ne, beantwortet. Und dann ist aber erst nicht das erwähnt worden oder halt, weißt du, nur so Auszüge, die dann genau das nicht so darstellen, wie es eigentlich gemeint war von unserer Seite. Und dann sind wir draufgekommen, dass genau diese gleichen Fragen vom gleichen Journalisten schon bei einer anderen Attacke 7 Jahre früher oder 5 Jahre früher schon mal gestellt worden sind. Und dieser Beitrag wurde dann veröffentlicht und ist dann, ich glaube, einen Tag nach der Veröffentlichung schon auf dem Mitbewerb, auf der Seite des Mitbewerbs erschienen. Also da, ja, was wünscht man sich? Also es war irgendwie so hinterfotzig, ja, also nicht ehrlich. Also das war halt so meine.
Ich kann mir vorstellen, da tickt dann einmal die beim Boden unter die Füße weg, nicht? In der Situation.
Ja, ich muss sagen, ich war ja auch gerade am Anfang extrem verunsichert, ja, durch diese Kritik. Und haben wir dann auch gedacht, ich weiß nicht, vielleicht sind wir wirklich alle so nicht betrügt, aber vielleicht glauben wir an was, was, nur weil der Wunsch da ist, dass es funktioniert. Und da war ich dann auch so genau in der Phase, wo ich dann gesagt habe, na gut, wenn der Papa sagt, das ist eine dauerhafte Lösung und uns gibt schon seit damals 35 Jahren oder 30 Jahren, dann prüfe ich das jetzt, ja. Dann, wir haben ja Referenzkunden, wir haben ja Fallbeispiele, schön dokumentierte, und bin dann mit unserem Techniker damals zu den einen oder anderen Kunden gegangen, so stichprobenmäßig, und habe gesagt, misst das jetzt bitte vor meinen Augen nach. Ich möchte die Feuchtigkeit sehen, sagen wir den Wert von damals und zeigen mir jetzt. Und da war natürlich schon für mich auch so eine Aufregung, weil ich dachte, was ist, wenn das jetzt wirklich nicht funktioniert, ja? Aber es war dann schon, also es hat funktioniert, die Werte waren nach wie vor super. Also natürlich nicht die gleichen, aber es Schwankungen gibt es immer, aber es war immer trocken noch. Der Kunde auch zufrieden. Und da war für mich dann so der Moment, ein Journalist könnte genau das überprüfen, ne? Der könnte anhand von solchen Beispielen sehen, dass es wirklich funktioniert, auch wenn es nicht erklärbar ist, das Ganze. Ja, und daher denke ich mal, hätte Interesse, könnte in die Richtung gehen, ne?
Hat das für euch als Firma große Nachteile gehabt, die Berichterstattung?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben sehr viel Kunden verloren, natürlich, die durch das verunsichert worden sind. Das ist, darum sage ich ja, der Vertrieb hat es damals eher schwer schon gehabt in der Zeit, ne?
Und wie habt ihr es wieder geschafft, da aus dem rauszukommen?
Ich glaube, für mich persönlich ja in erster Linie war mal das Mindset, also den Fokus da wegzugehen, also nicht auf das jetzt zu stürzen und in die Rechtfertigung zu gehen. Und was wir dann halt vermehrt gemacht haben und was heute noch gut funktioniert, ist, dass man die Aquapol-Anlage mal 1 Jahr vermietet, ja. Und so der Interessent einfach einmal testen kann, wie es bei ihm funktioniert. Wir machen dann Kontrollmessungen nach 1 Jahr und die meisten behalten es dann. Die sehen auch, dass was weggeht an Feuchtigkeit. Und somit ist es leichter gewesen für uns jetzt, ne? Und sonst haben wir nicht viel verändert, außer dass ich wahrscheinlich jetzt auch, dass also die Mitarbeiter damit jetzt auch besser umgehen können insgesamt, ne?
Wenn du zurückgehen könntest in 2014, würdest du wieder den Schritt ins Familienunternehmen machen?
Ja.
Das ist ein klares Ja. Wieso ein klares Ja aus deiner Sicht?
Weil ich es mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen könnte, Mitarbeiterin zu sein. Schon gar nicht in einem Konzern. Also das könnte man gar nicht vorstellen. Das Einzige, was mir abfällt, ist so das große Team. Ja, sowas. Aber ich könnte nicht mehr in Wien arbeiten. Für mich ist das, bin jetzt schon so reingewachsen. Wir haben so eine gemütliche Atmosphäre, so eine entspannte. Auch es geht alles viel schneller. Entscheidungen, man diskutiert nicht so viel. Ja, natürlich bin ich irgendwo alleine auch in vielen Bereichen. Aber ich kann für mich das Tempo vorgeben und gemeinsam mit meinem Team das halt so auch entwickeln, ohne dass man jetzt 3 Etagen dazwischen hat oder 100 Besprechungen führen muss. Also es ist halt in der Struktur viel einfacher.
Und du hast schon gesagt, bist da Visionär, wenn du in die Zukunft schaust, was hast du noch vor?
Naja, ich sage jetzt mal so, wir eiern jetzt schon ein bisschen herum die letzten Jahre. Ich habe ja sehr viel operativ an mich gerissen. Und seit 1 Jahr bin ich dabei, Arbeit abzugeben wieder. Also ich war sehr stark involviert in das Tagesgeschäft. was auch wichtig war. Und ich habe jetzt so ein bisschen so einen Befreiungsschlag hinter mir, dass ich jetzt viel abgeben habe können. Und die nächsten 1, 2 Jahre möchte ich jetzt noch wirklich in die Neuentwicklung unseres Schulungsprogramms stecken, weil das einfach auch in die Jahre gekommen ist. Und für mich ist das schon so, ich sehe das jetzt schon fertig alles in meinem Kopf. Also ich weiß, das wird jetzt noch 1, 2 Jahre so richtig viel Zeit kosten. Und dann möchte man natürlich weiter expandieren. Wir haben jetzt eine Anfrage gekriegt aus Kolumbien. Also wir kriegen sehr viele Anfragen von Ländern, die das natürlich auch einsetzen wollen in ihren Regionen. Und da stehe ich halt immer an, weil wir halt nicht fertig sind, ne? Und das ist das, was mich jetzt schon frustriert hat, die letzten Jahre zunehmend. Und jetzt habe ich so das Gefühl, aber jetzt, also das jetzt noch einmal durchbeißen und dann ist das Thema auch erledigt. Also, dass man das System dann auch neu duplizieren kann in vielen Ländern. Ja, und das ist so mein nächster Schritt. Und ich hoffe halt natürlich, dass mein Papa auf der freien Energieschiene, dass man in der Richtung, also da lasse ich ihn natürlich, da mische ich mich nicht ein, aber es wäre super, wenn er dann auch schon Produkte hätte oder Erfinder hat, denen wir dann auch unterstützend zur Seite stehen können, ne, mit unserem Netzwerk. Also das wird eh schon, ist eh schon eine Lebensaufgabe für sich.
Absolut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Ja, danke.
Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, unsere HörerInnen sind ja zum Thema Veränderung, berufliche Veränderung da. Und hast du vielleicht einen Tipp für berufliche Veränderung, was man vielleicht beachten könnte?
Einfach machen. Also ich bin so der Typ, ja, wenn man gutes Gefühl hat, wenn man sagt, es könnte sein, einfach ausprobieren. Weil wissen tut man es eh nicht. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, du hast mich vorher gefragt, ob ich das nochmal machen würde. Und ich habe gesagt, ja. Aber ich möchte doch nicht wissen, was alles auf mich zugekommen wäre. Also hätte ich damals gewusst, was da alles kommt, ja, so ins Detail, hätte ich mich vorher so ins Detail erkundigt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, ja. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn man sich ein bisschen überraschen lässt und auf sein Gefühl hört, ja.
Mutig aus der Komfortzone einen Schritt
Ja.
machen und dann Step by Step,
Richtig.
würde ich sagen. Gut. Toller Tipp, Dankeschön und danke, dass du heute dabei warst, liebe Michelle.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ne. Ich nehme von Michelle das Mutigsein und Ausprobieren mit. Denn wie sie gesagt hat, wenn man alles vorher wissen würde, würde man es vielleicht nicht machen. Und erst durchs Ausprobieren merken wir, ob es passt oder nicht. Ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel für euch mitnehmen und freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt und das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Liebe, Andrea.